Wir als dritte Halbzeit haben es auch nicht immer leicht. Hier ein Transfer, den wir verpassen, da noch eine Vertragsauflösung. Und dann gibt es heute, wenn diese Folge längst online ist, sicher noch eine Trainerentlassung beim FCB, oder?
Ja, also ist jetzt etwas, was ich an dieser Stelle nicht gross kommentieren will.
Das ist die 366. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tilman Pauls, mit Thomas Schifferle, Loris Brasser und Gregory von Balmoos. Ich würde vorschlagen, wir reden heute ganz langsam, damit wir möglichst wenig verpassen, was nach der Aufnahme hier noch passiert. Thomas, wir können doch einfach so noch ein bisschen Zeit schinden. Ich kriege tatsächlich, ich weiß nicht genau warum, regelmäßig Fragen, wie es deinen Katzen geht. Heute wird sich sicher noch was tun in Sachen Super League, in Sachen Fußball. Die Fensterputzer kommen gleich auch noch. Thomas, wie geht's eigentlich deinen Katzen?
Sehr gut.
Ich habe gehört, Zeus ist ein bisschen der Unternehmungslustigere. Baloo, der etwas Schüchterne, der auch mal in der Wohnung bleibt, wenn die Tür kurz aufgeht.
Das ist richtig, ja.
Das
ist richtig.
Darf man das in der Öffentlichkeit erwähnen?
Und der Zeus ist auch der, der das Gefühl hat, am Morgen um 5 Uhr muss er jetzt mal das Quartier informieren, was jetzt gerade so ihm vorgeht. Aber der Baloo zur Beruhigung wird langsam auch frech.
Und die Nachbarschaft denkt sich, was macht Schifferle mit seinen Katzen morgens?
Genau, quälen. Die quälen es mir.
Loris, Gregory, worüber sollen wir noch reden, bevor wir mit Fußball anfangen?
Hund.
Hund?
Nein, ich habe keinen Hund, aber meine Eltern haben einen Hund. Den habe ich gestern gesehen.
Okay. Schön. Was für ein Hund?
Ein Labradoodle. Auf 6 Monate alt, ist noch ein kleiner Wilde. Ist auch eher ein Unternehmenslustiger. Ich glaube eher der Zeus von der Katze oder von der Hund.
Gregory, irgendwas mit Tieren?
Hey, gar nicht. Mit Hund aufgewachsen. Aber und Katzen, immer Katzen, aber nein, jetzt gar nicht.
Also wer jetzt noch dran ist, da ist der höchste Dank.
Ich habe auch überlegt, ob ich anfangen soll mit Fensterputzen, weil ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal meine Fenster geputzt habe. Und das ist verdammt lange her. Also das war nicht 2026.
Ich hoffe, da ist eine Putzfrau.
Ist das auch outgesourced oder wie? Oder?
Nee, also ich outgesourced im Sinne von, das findet einfach nicht statt.
Ja, ist auch eine Form von outsourcen.
Aber ich muss sagen, ich habe so einen fancy Fensterputzroboter. Also nicht Roboter, so einen Staubsauger. Mhm. Der ist sehr zu empfehlen.
Meine Putzfrau auch.
Das freut mich. Ja, ich glaube, wir können es nicht ewig in die Länge ziehen. Vielleicht stehen wir heute auch heute Nachmittag noch hier und warten drauf, dass vielleicht in Basel was passiert, dass noch Spieler kommen, dass vielleicht noch Spieler gehen. Aber lass uns doch einfach anfangen mit Fußball, mit dem Wochenende. Und wir haben ja auch noch eine englische Woche zu besprechen. Ne? Wir werden sicher was finden und ganz viel Zeit vertreiben, falls noch Neuigkeiten reinkommen. Und ich würde sagen, wir fangen in Zürich an beim Zürcher Derby.
Ich glaube, der FCZ und wir, GC, sind die zwei Mannschaften in der Schweiz, die meisten Schweizer Spieler haben, die viele junge Spieler haben. Und deshalb wird sich Masse als Team entwickeln. Und genau das Gleiche wird auch mit GC passieren.
Für alle, die es nicht erkannt haben, das war GC-Trainer Peter Zeitler nach einem lautstärke-intensiven Derby für ihn. Es endet 2:2 und Loris, du warst im Stadion, Peter Zeitler sicher der zufriedenere der beiden Trainer, weil GC kurz vor Schluss noch das 2:2 erzielt hat. Und mit der Hoffnung eigentlich für beide Zürcher Clubs, für den Zürcher Fußball, dass es besser wird mit den Philosophien, die beiden Clubs verfolgen, teilt so seinen Optimismus.
Ja, irgendwie zu einem gewissen Grad eigentlich der Optimismus schon. Ich tue mir einfach noch ein bisschen schwierig, dass die beiden Clubs endlich mal an einer Philosophie wirklich Zeit geben, wirklich die nachhaltig unterstützen, wirklich auf deren aufbaut und nicht irgendwie dann wieder in eine gewisse Form von Hysterie hineinverfallen. In der nächsten Transferphase oder im nächsten Sommer spätestens. Es gibt ja im Zürcher Fußball gar keine andere Wahl. Er hat ja nur noch die Wahl, um auf junge Spieler zu setzen. Sind die finanziellen Möglichkeiten gar nicht um. Die Attraktivität der beiden Vereine ist auch auf einem historischen Tiefmass für Spieler von extern. Darum müssen sie auf junge bauen. Machen sie auch. Wenn der FCZ letztes Jahr die Youth Trophy gewonnen mit den meisten eingesetzten hiesig ausgebildete Spieler, die, ich glaube, 2000 Jahrgang 2004 haben und jünger. Von dem her macht es gut. Beide sind auch wieder in dieser Saison, in dieser Trophy, auf Rang 1 und 2. Aber eben, es braucht schon auch ein stabiles Gefüge, damit die jungen Spieler dort wachsen können. Das stabile Gefüge sehe ich aktuell, wenn dann eher bei GC, beim FCZ. Ja, haben wir gerade am Wochenende oder auch letzte Woche gesehen, dass es doch sehr viel Instabilität gibt, auch dort auf dem Feld.
Und Thomas, der Wechsel ist schon krass, wenn man jetzt guckt, was bei GC in den letzten Tagen passiert ist. Also man hat Spieler eingeladen zum Jubiläum. Richard Núñez war da, Ricardo Cabanas hat übersetzt, Hakan Yakin war noch im Stadion, und nachdem man jetzt eigentlich jahrelang unter der alten Führung gesagt hat, Nostalgie, das machen wir nicht, das kommt in die Ecke und darf da verstauben, holt man es jetzt aus der Ecke raus und sagt, wir setzen voll auf Nostalgie. Aber schon augenscheinlich, wie sehr sich das Zürcher Derby oder so, die Namen, die Figuren, an denen man das Spiel, das Duell irgendwie auch festgemacht hat, verändert hat, wenn man jetzt am Wochenende auf den Platz geguckt hat, oder?
Ja, es ist einfach ein Mahnmal quasi, wenn du so willst, für das, was einmal GC war. Ich meine, es sind jetzt 23 Jahre her seit dem letzten Meistertitel mit Núñez und Cabanas, und das ist halt schon, der Zerfall ist halt schon extrem. Und wenn du jetzt in den letzten 23 Jahren schaust, wer hat bei GC wirklich noch Spuren hinterlassen, dann fallen da nicht wahnsinnig viele Spieler rein. Wie viele Spieler sind gekommen mit wirklicher Qualität, wo die Mannschaft haben können prägen, wo einen Einfluss haben auf die Liga. Und da fallen mir also nicht wahnsinnig viel ein, neben dem Kim Källström, der überragend war. Einer der besten Ausländer in der Geschichte von GC. Munas Dabur. Ja, und dann wird es dann langsam eng.
Du wagst es jetzt aber nicht, Amir Abrashi zu unterschlagen. Logisch, der spielt noch, der ist noch da, aber den darf man schon auch nennen.
Ja, gut. Überzeugt.
Gregory, das darf man natürlich auf GC so sagen, aber das ist ja beim FCZ nicht grundlegend anders, oder? Wenn man jetzt guckt, wer gespielt hat, wie der Club gerade sich entwickelt und in welche Richtung er geht, oder?
Ja, aber das ist bei... Der FCZ steht als Club nur irgendwie für mich. Er ist in meinen Augen oder in meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, so ein bisschen der Arbeiterclub gewesen. Er ist cool gewesen. Er ist, glaube ich, immer noch cool für junge Leute. Aber er war nie der, der so in den letzten 20 Jahren von der richtigen Namen gelebt hat, sage ich mal so. Wie geht sie das in dieser Zeit mit Cabanas und Núñez?
Ja, also dann würdest du jetzt beispielsweise den Schikaui vergessen, der doch einer von der Grösseren auch in der Schweiz war.
Schikaui, der vor allem immer verletzt war.
Trotzdem, er war ein überragender Fußballer.
Er war ein überragender Fußballer, aber er hat natürlich das, was er können hat, nie so richtig auf den Platz gebracht. Also, und wenn der Schikaui wirklich so gut gewesen wäre und also wirklich das auf den Platz gebracht hätte, was er können hätte, wäre er nie so lange beim FCZ gewesen.
Ist trotzdem ein überragender Fußballer gewesen.
Lerim Cemaili hat es dann doch auch noch gegeben, der Titel geholt hat mit ihnen. Und ich glaube, da kann man schon auch ein bisschen...
Würde ich auch sagen, ja.
...das rein tun, zum Beispiel. Alain Neff oder so auch.
Da Costa Brecher. Es gäbe schon ein paar Namen.
Loris, ja, du Wahnsinn, Wahnsinnsspieler.
Ja, aber Figuren definieren sich nicht nur über Tore und Spieler sein,
sondern auch in den letzten 20 Jahren sind es schon mehr, also müssen wir uns ja nicht grösser machen, als wir sind.
Loris, du warst im Stadion. Wie hast du die beiden Teams gesehen? Also eben Peter Zeidler hat gesehen, man hofft ja an beiden Orten auf Entwicklung von jungen Spielern. Man hofft, dass es in die richtige Richtung geht. Wer ist aktuell jetzt an dem Wochenende weiter gewesen?
Ja, dem Wochenende war es GC. Ja, weil es halt einfach spielerisch besser auftreten sind. Kämpfer sind beide auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Da wissen sie auch, da müssen beide eine unglaublich hohe Intensität fahren von Spiel zu Spiel. Weil es einfach, wenn sie 1% weniger nachlässt, in ihrer Intensität überhaupt keine Chance haben in dieser Liga. Da sind beide eigentlich wirklich auf einem sehr hohen Level gewesen. Aber spielerisch hat halt auch der FCZ die grösseren Aussetzer gehabt. Und das hat hinten angefangen mit Alexander Hack. In der Innenverteidigung, die nach der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, ist, man, der hat im Spiel aufgedeckt, gehört eigentlich zu den Routiniers, die sollten als Stütze dienen für eben genau so junge Spieler um ihn herum. Und die erste Halbzeit war halt wirklich desolat gewesen, und die letzten Spiele von ihm waren schon auch nicht gut gewesen. Er ist schnell ausgewechselt worden, und dann ist eben genau so ein junger Spieler, der Leandro Schödel von dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung gekommen und ist besser geworden. Und das darf es halt auch nicht sein. Also wenn ein 32-Jähriger mit über 100 Bundesligaspielen ausgewechselt wird und ein junger Spieler, der das Jahr seine erste Super League-Saison spielt, Positionswechsel macht, noch, obwohl er ist ein gelernter Innenverteidiger. Ja, dann es ist halt eben genau das Sinnbild vom FCZ, dass eben so die Routiniers, die geholt worden sind, es gibt Lindri Cabrera, der spielt jetzt eine sehr, sehr gute Saison, ab der Rest um ihn herum. Valon Berisha, der eigentlich im Sommer verlängert worden ist, spielt jetzt auch gar keine Rolle mehr. Perea ist weg. Nach dem Disput mit dem Marcel Kohler. Ja, es sind eben viele erfahrene Spieler, die gerade nicht auf dem Level sind. Und das macht es extrem schwierig für das ganze Team.
Juan Pereira ist was, was wir letzte Woche verpasst haben. Nach unserer Aufnahme rausgekommen, es gab nach dem Sieg des FCZ in Lausanne, gab es ein Wortgefecht zwischen ihm und Marcel Koller. Er soll ihn irgendwie am Arm gefasst haben, berührt haben. Es auf jeden Fall, hat man dann die richtige Entscheidung getroffen, ihn zu suspendieren. Also man hat ihn erst suspendiert, jetzt hat man den Vertrag aufgelöst. Ist logischerweise die richtige Entscheidung. Gregory macht aber die ganze Situation nicht einfacher, wenn man irgendwie guckt, die verletzten Spieler, die dazukommen und einfach generell die Personaldecke.
Genau, und auch die Personaldecke, die Offensive. Ein Kenny, der jetzt nicht von Anfang an gespielt hat,
genau.
Im Derby. Warum, kann ich von außen nicht beurteilen. Ich finde, er ist mit Abstand der beste Stürmer beim FCZ. Ja, Perea, wahrscheinlich ist es schlau, wenn man das so löst. Weil Perea kommt jetzt wieder die Chance, über sich einen anderen Club anzuschliessen. Der FCZ hat ein Problem weniger. Und offensichtlich hat der Koller ja nicht auf den Spieler gesetzt. Also.
Ist es schlau, Thomas? Ist für dich klar, also wenn sowas passiert innerhalb der Kabine, in so einer Situation, dass man sagen muss, okay, das war's, da gibt es eigentlich kein Weiter mehr?
Also ich meine, wenn der Marcel Koller so reagiert, wie er reagiert hat, dann scheint mir schon etwas Gravierendes vorgefallen zu sein, das er einfach nicht akzeptieren will, nicht kann akzeptieren. Und dann gibt es wahrscheinlich nur eine Lösung. Und ich meine, Perea, wenn wir jetzt die Statistik von ihm anschauen, ist er so ein grosser Verlust? Wie viel ist er verletzt gewesen? Was hat er dazu beitragen? Rote Karten, ja, das hat er geschafft. Also rein leistungsmäßig ist das jetzt kein Verlust.
Vor allem eben nach dem Achillessehnenriss, den er hatte, ist er halt auch nicht mehr der gleiche gewesen wie vorher. Vorher war er eigentlich schon sehr ein Hoffnungsträger beim FCZ. Und nachher, nach dem Achillessehnenriss, was ja natürlich schon auch recht eine einschneidende Verletzung ist, ist halt nicht mehr der gleiche gewesen.
Aber los, du hast Marcel Koller bei der Pressekonferenz dann ganz am Ende doch noch kurz gequält mit der obligatorischen Frage. Es sind noch ein paar Stunden, das Transferfenster ist noch offen, man konnte noch was machen. Aber Marcel Koller klingt jetzt nicht allzu optimistisch, dass sich da noch irgendwas tut, oder?
Nein, also eben, wir sind am Schauen, aber es ist schwierig. Das war etwa die Aussage gewesen, mit zuerst so ein resigniertes Lächeln.
Ja, Wir sind am Schauen, aber es ist das, was ich eigentlich die letzten Wochen auch schon immer gesagt habe. Es ist schwierig, dass wir da noch Verpflichtungen tätigen können.
Ja, ich glaube, er glaubt selber nicht mehr daran, dass jetzt da noch die grosse Verstärkung werden so oder so nicht kommen. Er bräuchte einfach Breite in seinem Kader.
Auf welcher Position bräuchte er jemanden? Braucht er einen Lars Filiger, der jetzt immer wieder genannt worden ist?
Den brauchst du eigentlich, kannst du überall jemanden holen, außer im Goal. Im Goal bist du sehr gut, in der Innenverteidigung mit dem Camberi reicht auch. Aber,
ja, aber daneben, also exakt, ich weiß nicht, wie viel der da noch spielt, und wenn du Schödler dann nach hinten ziehst, dann hast du im Mittelfeld vor allem noch, oder?
Aber sie haben halt die Problematik mit dem Sauter, der Mittelfußknochen gebrochen hat, der 2-3 Monate weg ist. Selvin Hoca, der Muskelfaserriss hat, 6-8 Wochen. Und jetzt halt noch Chris Kaplan, der sich letzte Woche ganz übel das Knie verdreht hat. Kreuzbandriss ist es.
Kreuzband
und Seitenband. Das sind 9 Monate bis ein Jahr. Das kann endlos sein. Er ist 31. Das ist mir schon sehr leid, weil genau in dem Alter noch so eine üble Verletzung. Und auf der rechten Seite haben sie nur noch Doron Lichtenstein, der bis vor eineinhalb Wochen nur 21 Spieler war. Und jetzt einfach ins kalte Wasser geworfen worden ist, gegen IB. Das erste Spiel gemacht hat, eingewechselt wurde für den Kablan, der sich dort verletzt hat. Und jetzt im Derby, gerade das Startelf-Debüt in so einem wichtigen Spiel. Und eben, er kann nicht auf ein Umfeld setzen, wo viele Strukturen aufweist, auf ein stabiles Gefüge in einer Mannschaft, wo ihn einfach leiten kann, wo ihm Sicherheit gewährt. Und das hast du auch gemerkt im Spiel.
Ich bin am Dienstag nach Zürich IB aus dem Stadion rausgelaufen und neben mir ist der Sadi Anka rausgelaufen in Casual.
Also seid ihr noch um die Häuser gezogen, oder?
Sind wir noch zusammen? Nein, natürlich nicht, weil ich noch meinen Text geschrieben.
Also er ist alleine los.
Nein, aber...
Willst du ihn vermitteln?
Warum nicht?
Ja, weil der FCZ einfach gerade am aktuell einfach kein Geld will ausgeben. Es wäre eine gute Lösung. Es wäre eine wichtige Lösung. Auch, dass eben genau so ein Spieler, der auch über so eine gewisse Erfahrung mit sich bringt und Qualität genug hat, um beim FCZ zu spielen.
Er ist Zürcher, bringt die rechte Seite.
Er hat ein Handicap, ist glaube nicht beraten vom Dino Lamberti.
Also Spieler. Dino Lamberti ist ja der Berater.
Eben, aber er ist nicht Berater vom...
Ich habe Berater verstanden.
Er ist nicht Berater vom Dino Lamberti.
Aber da sind wir beim Punkt, weil ein Spieler, der auch genannt wird, jetzt gerade Lars Villiger beim FC Luzern, der erfüllt natürlich die Erwartung, weil er ist A, ein Schweizer Spieler, B, er wird bei Luzern nicht mehr groß gebraucht und C, er ist Beraten von Dino Lamberti. Aber das wäre einer, oder? Wo man dann sagen könnte, allein wenn es um Kaderbreite geht, das wäre für den FCZ sinnvoll.
Ja, aber es ist jetzt lustig, komisch, dass jetzt aufkommt das Thema, dass der Villiger könnte für den FCZ interessant sein, spielt er wieder bei Luzern.
Ja, und es zeigt ja auch eben der Zürcher Fußball auf, dass man einen, der ausgemustert ist beim FC Luzern, teils nicht einmal im Kader, eine Option ist, um deinen Sturm zu verstärchen oder eben dann so, natürlich wäre beim FC dann nicht die gesetzte Nummer 1, aber wo man die Spieler holen aktuell oder auf welche Spieler überhaupt kann zugreifen, das ist...
Das Badenudo ist ein ähnlicher Fall gewesen, oder?
Ja, natürlich. Und eben, es zeigt auch, wenn die FC und die GC kommen zusammen auf den Marktwert von irgendwie knapp 28 Millionen. 6 Superleague-Teams sind allein mehr Marktwert als beide Zürcher Vereine zusammen. Und das... ist ja schon auch ein bisschen sinnbildlich für den aktuellen Fußball.
Bettim Fassli wäre auch ein Spieler gewesen, der dem FCZ gut getan hätte. Der Transfer ist allerdings nicht zustande gekommen. Angelo Canepa, Thomas, hat letzte Woche gesagt, man hat beim Medizincheck Zweifel gehabt, er wäre erst in ein paar Wochen ready, das wollte man nicht machen. In St. Gallen geistert so ein bisschen die Theorie rum, dass der FCZ auch da nochmal am Preis ein bisschen was nach unten drücken wollte, dass St. Gallen darum gesagt hat, das machen wir nicht. Roger Stilz hat gestern ein Interview gegeben zu dem Thema und also er hat gesagt, der Transfer wäre geplatzt, ja, also von medizinischen Sachen, also er weiß nicht, ob er bewusst nicht drüber geredet hat oder ob er es einfach nicht angesprochen hat in seiner Formulierung, aber eben, es ist auch da, das wäre auch eine Verstärkung gewesen, logisch, mit der Verletzung ist schwierig für den FCZ, aber es braucht ja noch irgendwie irgendwas oder siehst du eine Art und Weise, weil also so viel Zeit ist jetzt auch nicht mehr bis morgen Abend um Mitternacht, wie der FCZ durch die Saison gehen will, oder zumindest mal bis zum Winter.
Lux, wir haben schon ein paar Mal da angesprochen, wenn du nicht investieren willst, wenn du lieber verkaufen willst, was willst du denn erreichen? Hast du das Gefühl, seien alle glücklich und dann schenken dem FCZ aus, weil der FCZ so ein sympathischer Club ist, mit einer sympathischen Südkurve, schenken zum Spieler. Das kannst du vergessen. Ohne Investition wird sich grundlegend nichts ändern. Ganz einfach. Und wenn du natürlich immer plagierst, als wie der Präsident das macht, was wie der Pipeline voll ist vom Nachwuchs in die erste Mannschaft. Ja, wenn du die Überzeugung hast, dann bist du gerade auch nochmal nicht bereit zum Investieren. Also nochmal, solange nicht Geld in die Hand genommen wird, wird sich weder beim einen noch beim anderen Zürcher Club etwas grundlegend ändern.
Loris, ich habe noch drei Namen, wenn wir zu GC nochmal wechseln. Marvin Hübel, Samuel Krasnici, Giotto Morandi. Wen willst du zuerst?
Ja, die zwei herausstechenden, weil aus dem Positiven sind. Hübel im Goal. Ist natürlich auch zeigt sich extrem präsent. Ist jetzt ja gewechselt worden, Hamel auf der Bank. Er im Goal zeigt sich extrem. Also die zwei Spiele, die er jetzt gespielt hat gegen St. Gallen. Zuerst ist natürlich super, kann er ein paar gute Saves zeigen. Dann geht es zu Nullspiel. Ist natürlich schon sehr eminent wichtig für so einen Goalie zum Reinkommen. Und auch also im Derby hat er halt nicht mega viel zu tun gehabt, muss man sagen. Aber er überzeugt auch nur schon rein von seiner Präsenz, wo der Justin Hamel in den letzten Monaten, Jahren irgendwie immer mehr abgenommen hat, seine Präsenz innen im Goal. Und Samuel Krasnici, das ist genau so ein junger Spieler, wo...
Aber zu Hübel noch, also das ist ein Wechsel auf Dauer, das ist für dich völlig klar, oder? Also das ist jetzt im Laufe der letzten Wochen passiert.
Es gibt absolut keinen Grund, um ihn wieder zurückzunehmen. Also,
nein, man muss Hamel seine Entwicklung anschauen. Also die ist sicher seit einem guten Jahr ist die negativ. Ich meine, wir haben, glaube ich, im 3-24, wenn man nicht alles täuscht, haben wir ihn zum Goalie von der Saison da gewählt. Selbstverständlich völlig berechtigt.
Total zu Recht.
Logisch. Nein, aber er hat dann einfach nachgelassen, ganz klar. Und er hat einfach grundsätzlich ist der Hammer nicht eine wahnsinnig positive Erscheinung. Er hat eher so ein bisschen leck mir am Arsch, oder? Und wenn er dann die Leistung nicht bringt, dann ist das eben dann, wirkt sich das dann eben einfach auch negativ aus. Und ich meine, das in Vaduz ist jetzt halt vor einer Woche ist halt dann nochmal zu viel gewesen an Negativität und darum ist der Wechsel ist angezeigt gewesen, schon länger für mich. Und der Nübel. Nübel ist nicht ganz. Nübel ist jetzt im Fenerbahce.
Beschickt das,
oder? Beschickt das, ist einfach dort unten. Genau.
Hauptsache Georgien.
Hauptsache Georgien. Ich muss immer aufpassen bei Hübel und Nübel. Nein, aber der Hübel, der hat jetzt das wirklich zweimal richtig gut gemacht. Er hat gegen St. Gallen einmal einen kleinen Wackler gehabt, beim ersten Böllen. Und nachher einfach richtig gut. Und jetzt am Samstag, du spürst, der hat, wie das der Loris gesagt hat, eine positive Ausstrahlung. Und das tut gut.
Beim Hammel habe ich das Gefühl, oder wie kannst du das besser beurteilen? Hat das auch ein bisschen mit den Veränderungen und den Unruhe im Umfeld bei GC zu tun?
Ja, das Problem ist, er will eigentlich schon lange weg.
Aber das Thema gibt es ja wirklich schon ja, lange, oder? Ja.
Und er kommt nicht weg. Oder? Und es hat vieles auf gut Deutsch gesagt, ja, stinkt ihm bei GC. Darum will er den Club wechseln und er kommt nicht weg. Und er hat seinen vertrauten Goalie-Trainer verloren. Also das hat auch einen Einfluss auf seine Leistungen. Ja, darum ist es gerade eine relativ komplizierte Situation für den Hammel.
Loris, ich habe dich bei Samuel Krasniqi abgeklemmt, der im Zürcher internen Krasniqi-Duell doch dann vor Bledian Krasniqi gelandet ist.
Ja, gerade aktuell ist er meine die überragende Figur bei GC. Also er läuft extrem viel über ihn. Er ist unglaublich eben umtriebig, bindet sich in das Spiel ein, egal, er ist auf dem Feld extrem vielen Orten anzutreffen, extrem Ball, also willig, um den Ball zu kriegen. Ja, es ist eine Erscheinung, wo GC extrem gut tut. Er ist, ich meinte, 21, eben auch einer aus dem eigenen Nachwuchs. Und genau so ein Spieler, der aufzeigt, wenn so ein Spieler kannst gut integrieren in die Mannschaft, in die Position aufzeigst, das Vertrauen vom Trainer kriegst, ja, dann ist das perfekt. Ich meine, das ist genau so ein Spiel. Wenn er jetzt die Saison so kann weiterspielen, durchspielen, ist er erstens eminent wichtig für das GC. Und zweitens halt eben genau so ein Spieler, wo du denkst, oh, vielleicht generiert er uns endlich mal die, eben, was es dann am Schluss ist. Es werden vielleicht sogar in die Millionen gehen. Vielleicht nicht gerade nach dieser Saison, aber vielleicht nach einer Saison weiter. Weil er hat wirklich die Fähigkeiten, die teuer sind, die teuer können werden. Dementsprechend ist es schon, also er ist wirklich wieder, also Ende letzte Saison sehr gut gewesen. Und die Saison aber hat das Gefühl, nochmal ein Spürli konstanter.
Und Gregory Giotto Morandi kommt zurück, spielt bisher noch keine Rolle, wird dann natürlich ausgerechnet im Zürcher Derby eingewechselt, nimmt sich einen Elfmeter, wofür er eigentlich überhaupt gar nicht vorgesehen hätte. Und es kann natürlich gar nicht anders kommen, dass er den spektakulär schön oben an die Latte knallt. Peter Zeidler hat angesprochen nach dem Ding, man wird es intern natürlich nochmal ansprechen, aufklären. Es ist ein Problem, wenn ein Spieler kommt in der Situation und sagt, hey, ich fühle mich gut, ich will schießen.
Es ist immer das Problem, wenn ein Spieler einen Penalty verschießt.
Das ist generell nicht der optimale Ausgang, ja.
Ich finde, und ich denke, ich komme jetzt dann ganz viel Gegenwehr über da rein. Ich finde, nein. Weil wir haben bei GC...
Was ist nur nein?
Nein, es ist kein Problem, dass er dort ansteht und die Verantwortung übernimmt, die er sich gut fühlt. Wir haben jahrelang oder wochenlang da rein darüber geredet, dass GC die Spielerfelder vorausgehen. Und er probiert es jetzt. Am Schluss ist es vielleicht auch ein bisschen Pech. Ich meine, Latten oder innen, grundsätzlich habe ich gefunden, er ist nicht so schlecht geschossen gewesen, ist mit Überzeugung geschossen gewesen. Er ist an einen Ort geschossen, wo ich finde, das braucht ein bisschen, braucht ein bisschen Mut. Ja, am Schluss ist nicht und das ist das Problem.
Schau, das Problem ist, wenn er den Böllen will, müssten sich ja dann die drei, die vor ihm sind auf der Liste, müssen die alles abnicken und sagen, ja, lieber Giotto, mach du das, du bist ein super Typ, du siehst super aus, du haust ihn sicher schön an die Latte. Wenn es eine Absprache gibt auf dem Platz, dann kann man deiner Meinung sein. Aber wenn sich einer eigenmächtig den Böllen nimmt, dann geht es nicht. Und die Reaktion vom Trainer, so wie ich sie interpretiere, hat es also nicht einen grossen kommunikativen Austausch gegeben auf dem Platz, um beraten werden, Penalty schiessen.
Aber Amir Abrashi hat in der Mixzone, glaube ich, gesagt, für ihn als Captain wäre das klar und auch in Ordnung zu sagen, okay, wenn der Spieler kommt und sagt, ich fühle mich gut, dann machen wir das so, oder?
Ja, also ich habe nachher nochmal gefragt, wie die Penalty-Liste eigentlich aussieht. Und dort hat er gesagt, er meinte, jetzt oberst sagt das Samuel Krasniqi. Gäbe es für mich keinen Grund.
Aber wusste auch nicht so ganz genau, oder?
Ich bin mir nicht mehr sicher, genau wie das formuliert hat, aber
Aber im Fall ist Samuel Krasniqi gefallen als Name, der zuoberst steht.
Aber es gibt ja einen Grund, dass der Zeidler derart angefressen war, ja, bei dem Thema.
Ja, weil einfach, du hast ja einen obersten Penaltyschütz, der zuoberst in der Liste ist. Und wenn der ein guter, also der, er schiesst. Außer er hat einen absolut schlechten Match, schlechte Phase gerade, dann kann man darüber diskutieren, wenn er schon zwei Goal gemacht hat, dass er vielleicht dort anläuft mit einem unglaublichen Selbstvertrauen. Der Samuel Krasniqi hat einen riesen Match. Bis zu der 65. Minute, wo der Penalty geschossen wird. Warum er? Also, meine, er ist halt 21, ist ein Junge. Er wirkt jetzt auch nicht so, dass er irgendwie der Egozentriker ist auf dem Feld, der den Ball als Erster packt und sagt, Ellbogen raus tut und sagt, ich schiesse den. Ja, und wenn du sagst, Gregor, ja, du findest es richtig, dass der Morandi den schiesst. Ja, natürlich kann man machen. Ich finde, irgendwie vorangehen geht für mich auch darum, in welchem Moment. Also, wenn es darum geht, ich gehe voran, wenn ich mich selber kann, irgendwie als Derby hält. Als Derby rausstechen, ist es ein bisschen einfacher, als ich gehe voran, wenn mein Team 2-0 hinten liegt. Und ich kämpfe jetzt da irgendwie, dass der Umschwung passiert. Und für mich ist halt das Problem, weil die Fallhöhe beim Rand ist halt einfach riesig. Wenn du Krasniqi verschießt, sind alle so, ja, hey, schau, guten Match gemacht, jetzt hast du halt die Penalty verschossen, weiter geht's. Beim Rand ist halt die Fallhöhe. Vor allem nach dem, was passiert ist und jetzt mit der Rückkehr, natürlich um einiges höher. Und das weiss auch der Zeidler. Und der Zeidler ist natürlich eben, er hat überhaupt, das Thema ist gar nicht angesprochen worden, in der eigene Analyse, hat er schon gesagt, wir haben internen Klärungsbedarf, dann ist ja klar gewesen, was es geht.
Aber es ist natürlich auch so, dass die Fallhöhe beim Krasniqi auf eine andere Art noch mal viel höher ist. Wenn der Krasniqi in der 65. Minute den Penalty verliert GC.
Ja,
da können wir vielleicht. Weil wenn der Krasniqi, das würde ihn, in meinen Augen, würde ihn das aus dem Match nehmen.
Nein.
Er sicher. Hat ja den ersten Halbzeit. Ich meine, ein 21-Jähriger.
Er hat in der ersten Halbzeit grosse Chancen vergeben und ist wegen dem nicht verzweifelt, sondern hat dann nachher noch ein 1-1 gemacht. Also,
das 2-1 vorbereitet.
Das 2-1 vorbereitet und also die Theorie das kannst du... 2-2. 2-2 hat er den Freistoß geschossen, oder?
2-2 vorbereitet, so, ja, genau.
Das ist jetzt also die Theorie, kannst du dir in die Tonne klopfen, lieber Gregory.
Ja. Ich glaube, Gregory, behältst du noch ein bisschen aus der Tonne. Auf jeden Fall, ja, das 2-2 fehlt dann. Erste Tor von Planer und also man kann schon sagen, GC geht dann aus der englischen Woche nach dem 2-2 im Derby und dem 2-0-Sieg in St. Gallen deutlich positiver daraus als der FCZ, der in der letzte Woche noch 1-4 gegen IB verloren hat.
Ja, man muss ja gleich sagen, zu GC ist ja erstaunlich die Reaktion auf das 5-2 im Vaduz. Oder? Natürlich haben sie am... Wann ist der Match?
Als wir sicher gesagt haben, oh, das war's, jetzt geht's abwärts. Nur Loris hat sich noch gewehrt.
Ja, ja. Das war ein Danke, Tilman.
Wann ist der Match? Am Mittwoch?
Am Sonntag für St. Gallen am Mittwoch.
Ja, und ich meine, St. Gallen war eine Katastrophe. Das ist entgegengekommen. Das ist blutleer gewesen. Das ist fürchterlich gewesen. Aber GC hat dort wirklich eine gute Reaktion gezeigt und hat vor allem endlich mal geschafft, über 90 Minuten konstant zu spielen. Das Niveau zu heben. Also die Reaktion von GC, muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet.
Nur Loris hat es kommen sehen. Oder drauf, zumindest noch dran geglaubt.
Ja, aber das ist meine...
Ist auch jugendlichen Übermut.
Ja, eben. Aber es ist ja genau...
Vielleicht ist Loris auch einfach noch nicht so verbittert.
Ja, vielleicht auch. Ich habe noch nicht so viel erlebt, noch nicht viel gesehen. Aber du siehst ja einen Ansatz für so eine Mannschaft. Meine, du weißt ja beim FCZ, das kann... Eben, es sind beide Vereine, die können... Die erleben halt vom Momentum. Und die Momente, sind sie entweder haben sie es oder haben sie es halt nicht. Sie sind zu wenig konstant und zu wenig viel Qualität.
Lass uns doch zu IB kommen, die völlig IB-like aus den letzten zwei Spielen einfach mal wieder 7 Tore mitgenommen haben, was ja eigentlich der völlige Durchschnitt ist für IB inzwischen.
Wenn du nominell 4 Stürmer auf dem Platz hast, gefühlt auch 2 offensive, zentrale Mittelfeldspieler hast, und du weißt, dass deine Außenverteidiger Assist liefert, dann ist das einfach eine bewusste Strategie. Wir wollen nach vorne spielen. Wir kalkulieren kein Gegengol, aber wir kalkulieren damit, dass wir ein Goal schiessen wollen.
Das war IB-Trainer Gerardo Seoane nach dem 4-2, nicht wie ich vorhin gesagt habe, 4-1 gegen den FCZ letzte Woche. Und man hat dann locker flockig noch ein 3-3 gegen Luzern nachgelegt am Wochenende. Gregory, einmal mehr extrem spektakuläres Spiel, in dem Fall nicht nur von eBay.
Nein, spektakulär und unterhaltsam. Es geht etwas.
Aber was ist das Ziel, einfach über 100 Tore zu schießen und vielleicht knapp unter 100 Gegentore zu kriegen am Ende der Saison? Oder ist es der Weg, einfach zu sagen, Vollgas?
Ein Goal mehr schiessen wie der Gegner. Komme, was wolle. Nein, ja, das Ziel ist natürlich schon, die offensive Qualität, die man hat, immer wieder in Aktion zu bringen. Und die Idee ist, dass man mit mehr Aktionen die offensive Qualität häufig kann ausspielen kann. Und gleichzeitig gibt man dem Gegner wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Aktionen durch das in seiner Offensive. Und wenn dort die Qualität nicht ganz so hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass sie weniger Goal macht, wie der Gegner.
Das ist jetzt eine wissenschaftliche Anwendung.
Es ist wahnsinnig.
Ja, ich habe den Text von dir gelesen, da wird auch eine wissenschaftliche Studie zitiert und irgendein Modell. Kannst du die kurz in eigenen Worten, also warum wird die Chance auf Erfolg erhöht, wenn man einfach konsequent die Offensive sucht?
Es geht um die Situationen, die man kreiert in der Offensive. Wenn man dem Gegner die gleiche Anzahl Situationen gibt, aber man selber ist besser in der Offensive, dann je mehr Situationen das gibt, desto grösser wird der Gap dazwischen.
Also das heißt, weil das steht glaube ich auch in deinem Text, im Handball, im Basketball, wo es viele Abschlüsse gibt, im Grunde Tore, dass es dann da also weniger Überraschung gibt, genau, weil es einfach viel häufiger die Chance gibt, zu genau treffen.
Qualität spielt sich dort mehr aus.
Und kannst den 100-jährigen Grundsatz, wo es im Fußball gibt, kannst du jetzt auch, kann man auch in die Tonne klopfen, wenn ich genau das auch gelesen habe.
Zu meiner Kosnitschi-Theorie.
Wegen einer Studie, dass der Sturm gönnt Match und die Verteidigung gönnt Titel.
Ja, also es macht ja schon auch Sinn, wenn du über die Repetition von gleichen Momenten redest, eben über gleiche über Angriffe etc., macht das total Sinn. Und es ist ja nicht so, dass jetzt in Europa das erste Team wäre, wo das so abhandelt.
Aber es ist trotzdem beachtlich, dass das IB einerseits so spielen kann und dass Gerardo Seoane das auch so kommuniziert, weil eigentlich sind Trainer ja in der Regel immer die sagen, erstmal hinten absichern, die Defensive ist das Wichtige, aber dass sie jetzt offenbar wirklich voll davon weggekommen und sind gesagt haben, also wir gucken jetzt einfach so vorne, so viel zu kreieren wie möglich, oder?
Das ist sicher ein Stück weit überraschend. Wahrscheinlich ist es eben auch ein bisschen ehrlich, weil man hinten, glaube ich, die Lösung noch nicht ganz gefunden hat oder die Balance zwischen Offensive und Defensive noch nicht ganz gefunden hat.
Ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen von FCZ gegen IB am Dienstag. IB führt 4-1, hat alles unter Kontrolle. Und IB kommt noch derart die Schwimmen. Also ich meine, natürlich fällt es mal an, dass der Kell Mur falsch stellt, sonst könnte ja wieder der Camberi nicht im Freistoss so rein tun. Ist ja nicht bekannt bisher, außer die wissen mehr als ich, als Freistoss geht. Dann kommen wir jetzt noch unter Druck, haben noch zwei riesen Chancen. Und da kannst du mir nicht, hat überhaupt nichts damit der offensiven Ausrichtung, wenn ich 4-1 führen, alles eigentlich im Griff hätte vom Spiel her, gegen Luzern. Du musst mal die zwei Goal anschauen, vom Ziganix nach der Pause. Hat nichts zu tun mit der offensiven Ausrichtung, sondern hat allein und damit zu tun, dass der Christian Fasnacht seine Abwehrarbeit nicht macht. Er läuft zwar zurück, aber er schaut nicht, was im Rücken passiert. Und jetzt steht zweimal der Ziganix.
Aber das hat ja dann mit der Ausrichtung zu tun, wenn du Spieler hast, die nach vorne denken.
Nein, ja, er ist ja da hinten. Wenn er besonders, wenn er an der Mittellinie würde stehen bleiben und jetzt vielleicht würde fundieren um das, was hinten passiert. Er läuft ja mit. Er ist ja im eigenen 16er und passt zweimal nicht auf. Und das ist das defensive Denken, das individuelle Denken. Das hat für mich, also ich könnte es anders sehen, es hat nichts mit der grundsätzlichen offensiven Ausrichtung zu tun, sondern einfach mit der liederlichen Defensive, mit der liederlichen Defensive, wo einfach gerade eine Fasnacht, wo ein hochseriöser Spieler ist, dass genau dem das passiert. Wenn es das der Hatscham gewesen wäre, hättest du gesagt, ja, ist klar, ist der Hatscham. Oder? Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass die Spieler, dass zu wenig Spieler die hinten sind. Sie sind ja genug die hinten. Auch gegen der FCZ.
Ja und nein. Ja, weil das, was du gesagt hast, nein, weil grundsätzlich ist natürlich auch eine Fasnacht ein Offensivspieler. Und auch im defensiven Zentrum sind es offensive Spieler. Also, weißt du, von der Grundeinstellung her?
Ja, ich weiss, du hast recht, aber weisst, wenn du schaust, wie selbst irgendwann ein Superstar wie ein Mohamed Salah bei Liverpool hat müssen lernen, defensiv zu spielen, nach zurück zu gehen. Wenn du siehst, was ein Erling Haaland als Superstar defensiv leistet, dann kannst du das auch so etwas vom Herrn Fasnacht erwarten.
Das ist ein bisschen
nein, ich sage, ein grosser Vergleich. Nein, das ist genau ein perfekter Vergleich.
Nein,
weil das die ganz Grossen sind, die zeigen, wie es geht. An denen musst du dich orientieren. Das ist der Punkt. Das ist wie, man kann über einen, das sage ich immer das Gleiche, man kann über einen Cristiano Ronaldo schnöden, was das für ein Egozentriker ist und ein Narzisst und ich weiss nicht was. Aber er ist ein unglaubliches Vorbild an Professionalität. Und das sind Vorbilder, das meine ich eben. Darum als Vorbild, dass es eben auch die ganz Grossen machen und darum sind sie eben gross.
Aber ist es ein strukturelles Thema beim Fasnacht oder ist es einfach eine Aktion, wo...
Es sind zweimal jetzt. Ich sage nur, man könnte ja bei anderen Matchen andere Beispiele finden.
Aber ich sehe eben bei IB, glaube schon eher auch die Problematik. Es ist eine Problematik, ist keine Problematik. Ich meine, Luzern hat in dem Spiel statistisch gesehen overperformed. Ich meine, die hat, also, man muss schon sagen, ja, die haben jetzt aus den Chancen, die sie hatten, relativ sehr viel rausgeholt. Das ist ja schon eine Ahnung, gilt es eben zu beachten. Aber wer hast du dort hin? Ist ein Fasnacht, der dort steht? Oder ist es halt eben sonst ein zweiter defensiver Mittel?
Man findet immer Ausreden.
Es ist keine Ausrede.
Wenn du innerhalb von einer Woche in drei Matchen 8 Goal überkommst, also, was soll das? Also, IB.
Andererseits musst du sagen, wenn du 8 Tore in 3 Spielen bekommst und trotzdem noch kein Spiel in der Liga verloren hast, dann kann es auch nicht so schlimm sein. Aber, Gregory, siehst du irgendwie Anzeichen, dass sich das auswächst, dass die defensive Stabilität irgendwie dann noch zunimmt im Verlauf der Saison?
Hey, ich finde es mega schwierig, weil in meinen Augen ist es nicht ein strukturelles Problem zwingend. Es ist nicht ein einzelner. Es hat einfach jeder so sein defensive Pendel drin. Ich glaube, vor dem 1-0 ist der Edmilson Fernandes, der sich da im Strafraum überlupfen lässt, relativ einfach.
Isaac Schmidt hat auch recht am Anfang mal eine gute Aktion, wo er das Gefühl hat, er muss jetzt einfach den Ball quer vor den eigenen 16er spielen.
Genau, jeder hat so sein Penal drin und aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass sich das wird, auswachsen. Vielleicht auch, wenn der Cedric Cesiger zurückkommt.
Wo sie haben auch mit dem Cesiger viel Goal bekommen.
Aber sie haben mit dem Cesiger natürlich schon einmal eine andere Präsenz hinein.
Lugano hat 3 Spiele gehabt in der englischen Woche, 9 Punkte, ein Verhältnis von 6-2.
Aber dann kann man auch mal auf die Transfers gucken, die Lugano getätigt hat. Und bei eBay ist ja dann schon auch, man findet sich dann schon auch noch. Es wird dann schon munter rechts und links gehen, welche kommen, welche. Also da ist mehr Bewegung, habe ich das Gefühl, als bei Lugano.
Ich sage jetzt nur, 3 Spiele, 9 Punkte, 6-2 Goal.
Ich habe auch noch ein paar Zahlen, darf ich? Also das IB, die meisten Tore hat, haben wir, glaube ich, besprochen, 26 Stück. Die meisten erwartbaren Tore natürlich, die meisten Expected Assists, die meisten Torschüsse pro Partie, die meisten Großchancen, die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum, die meisten erfolgreichen Dribblings. Und man legt auch noch nach GC die zweitmeiste Distanz pro Spiel zurück. Und man kann, glaube ich, sagen, das ist kein Versprechen für Erfolg am Ende, aber es ist ein Versprechen für unterhaltsame Spiele und am Ende wahrscheinlich auch für Zuschauerzahlen. Ich nehme an, der IB-Fan an sich geht aktuell sehr, sehr gern ins Stadion.
Bin ich mir gar nicht so sicher.
Ah, nicht?
Nein, weil ich meine, die letzten beiden Heimspiele haben es nicht gewonnen.
Ja, aber ich habe das, also jetzt gerade beim 3-3, wenn du dann das 3-3 noch schießt, du gehst eher mit einem positiven Gefühl, es war schönes Wetter, du hast 6 Tore gesehen, es war doch, also ich wäre zufrieden gewesen, bin aber auch kein IB-Fan.
Du bist kein IB-Fan.
Genau. Ich glaube, der Anspruch ist schon, dass man Basel schlägt, dass man Luzern schlägt zuhause. Der Anspruch ist, glaube ich, schon einmal grösser wie einfach eine Befriedigung nach so einem Spektakelspiel.
Also aus neutraler Sicht ist es überragend.
Ja.
Aber es wird dem Team schon mehr verzeihen, meinst du nicht? Also weißt du, so die Unentschieden, wenn es 3-3 ist, anstatt 0-0.
Ja, das ist das eine, was ich aber glaube, was den Fan fast mehr freut, sind die jungen Spieler, die eingebaut werden. Ein Pech, ein Edine Toske, der jetzt regelmässig von der Bank kommt. Jetzt der Erba Gyrassi, der das erste Mal gespielt hat gegen Luzern, der ja doch einen gewissen Zug über die Seite gebracht hat. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was die Fans gern haben.
Gyrassi ist gekommen, Joel Montero hat den Club verlassen, nachdem alle gesagt haben, Levin Blum wechselt natürlich zu Lecce, ist jetzt Joel Montero zu Lecce gegangen, immerhin ein IB-Spieler. Aber Herbert Gyrassi ist, wenn man guckt, junger Spieler, hat, glaube ich, in der U21 von Frankreich ein Spiel mal gemacht, hat einen Marktwert von 7 Millionen. Christoph Spiecher hat in einem Podcast bei IB erzählt, also es hätte dann schon irgendwie, es gibt dann schon Beachtung innerhalb der Szene, dass man irgendwie sagt, okay, da achtet, da sieht man dann schon, wenn so ein Spieler zu IB wechselt. Was hat man jetzt gesehen in den ersten paar Minuten, die er gezeigt hat?
Hey, ein junger, Flügel mit viel Tempo, mit einem klaren Zug zum Goal, habe ich gefunden. Nicht so viel spielt wie andere, sondern mehr über die Wucht. Und ich habe das Gefühl, es so, könnte ein spannender Spieler für die Liga sein. Muss aber natürlich sehen, er hat jetzt, glaube ich, 10, 12 Minuten gespielt und hat eine gute Aktion gehabt, 2, 3. Andreas hat es noch gezeigt, aber man muss das schauen, wenn er ankommt zu Bern, das erste Mal im Ausland.
Also wenn von der Anlage her, hast du schon in diesen 12 Minuten gesehen, also wenn der so, also in dieser Form spielt, in dieser Saison so konstant, boah, dann hat IB schon nochmal...
Du hast ja ziemlich nicht auch gegeben.
Also da...
Muss man lassen.
Boah, also da bist du schon nochmal... Also wenn der wirklich über mal von Anfang an auf dem Feld steht, wirklich mal siehst, wenn der die tiefen Läufe richtet, weil er tiefen Läufe wirklich kann machen. Luzern, er ist eigentlich krass. Er läuft Spieler, obwohl der FC Luzern so kompakt, beinahe wirklich in dem letzten Drittel steht, schafft er es noch, um seine Geschwindigkeit irgendwie einzusetzen. Und wenn das dann mal wirklich gegen einen Verein passiert oder gegen einen Gegner, wo irgendwie nicht gerade so eine kompakte Defensive hat, puh, dann...
Wenn er gegen IWE spielen, meinst du?
Zum Beispiel. Oder es gibt ein Training, das ist ein absoluter Traum für den.
Und man muss sagen, man macht auch nicht aus Versehen irgendwie 46 Spiele für Nantes im Alter von 20 Jahren. Das ist schon vielversprechend.
Ja, und der Pech hat jetzt in der Situation, wo es den Penalty gibt, ein bisschen Pech gehabt, dass er auf einen alten, das ist ein super Wortspiel, ja. Ich gebe es zu, habe ich aufgeschrieben vorher. Nein, dass er natürlich auf den Fuchs reingeht. Ich meine, wenn du das genau anschaust, die Giusto hat ja nichts anderes im Sinn, weder das Bein von dem Pech anzustellen, damit er ein Jahr reinläuft, oder? Und das wird er möglicherweise auch daraus gelernt haben.
Ja, die einen lernen schneller, bei den anderen braucht es ein bisschen länger, hat der Christian fast noch gesagt.
Es ist 11.29 Uhr und wir kommen zum FC Basel.
Mutig.
Ja, es ist jetzt etwas, was ich an dieser Stelle nicht gross kommentieren möchte. Und für mich spielt das eigentlich auch gar nicht die Debatte im Moment, oder? Also, für mich ist es wichtig, wie die Mannschaft performt. Die letzten zwei Matches können wir nicht zufrieden sein. Vorher denke ich, kann man zufrieden sein. Und dann ist es jetzt nicht so, dass man jeden Tag quasi die Frage sich muss stellen, auch als Verein.
Das war Valentin Stocker nach dem 1:3 des FC Basel gegen Lugano im Interview mit dem SRF. Er redet über den Trainer und sagt doch nichts, Thomas.
Genau. Schön zusammengefasst.
So wie man es halt macht. Man hat ihnen vorgeworfen, dass sie den Trainer nicht stützen würden, sich eigentlich gar nicht auch äußern würden, aber gestützt, das kann man schon sagen, ist jetzt in dem Fall überhaupt nicht. Also man ist genauso schlau wie vorher und man hat so ein bisschen die Vermutung, vielleicht kommt die Meldung heute noch, vielleicht kommt sie nächste Woche, vielleicht kommt sie zur Länderspielpause, aber das gute Ende sieht, glaube ich, keiner mehr, was Stefan Lichtsteiner und den FCB angeht.
Also eine leidenschaftliche Verteidigungsrede für einen leitenden Angestellten tönt anders.
Ja, und eben, man könnte auch mich nach der Media-Ausrichtung befragen in den nächsten halben Jahr. Ich kann dir etwas Auskunft geben, aber ich habe nichts zu sagen. Bei mir ist das Gleiche.
Ich dachte, du hättest ja keine Ahnung.
Nein, ich kann dir etwas erzählen, aber schlussendlich, eben, wer entscheidet im FC Basel? Es ist nicht der Valentin Stocker, der nachher sagt, Daumen auf oder runter, der Trainer bleibt. Und dann ist es ja schon auch einfach eine kleine Alibi-Übung, von einem FCB einfach mal, ja, das schicken wir ihn dorthin. Und alle wissen es. Dass er jetzt einfach irgendwie, dass er jetzt einfach ein bisschen Sachen erzählt. Eben, wie will er da irgendwie an einem Trainer die Unterstützung zusagen, wenn er selber gar nicht weiss?
Sie werden es logischerweise in der Sportkommission besprechen, genau. Aber wenn man guckt, also man hat nach dem Interview das Gefühl, die Sportkommission steht nicht wirklich hinter Stefan Lichtsteiner. Wenn man die Leistung sieht, wenn man gewisse Spieler sieht, hat man nicht das Gefühl, die stehen hinter Stefan Lichtsteiner. Wenn man ins Stadion guckt, da wird gepfiffen zur Halbzeit, es wird nach dem Spiel gepfiffen. Da stehen auch relativ wenige hinter Stefan Lichtsteiner. Gregor, müsste man dann eigentlich sagen, jetzt zu dem Moment gar nicht groß gucken, wann ist Länderspielpause, was passiert jetzt im nächsten Spiel, vielleicht im übernächsten, sondern sagen, hey, das war ein Fehler, mit ihm nochmal in die Saison zu gehen und wir korrigieren den Fehler jetzt.
Es kommt wieder vor, finde ich, weil A, musst du gerade einen Nachfolger haben. Klar, kannst du interimistisch machen. Aber unglücklich in meinen Augen ist, wenn der Nachfolger kommt und nachher die beiden Spiele verliert.
Aber das kennt ja der FC Basel.
Ja, das wäre doof, weil dann wartest du lieber bis in die Nazi-Pause. Die ist extrem lang seit dieser Saison. Darum dort kannst du eigentlich einen neuen Mann installieren und wäre eigentlich der richtige Moment für das, wenn du es machen musst. Ich finde einfach die Frage, muss man es machen? Das ist für mich nicht ganz so klar, weil ich meine, sie haben unentschieden gespielt in Bern. Du schaust mir so kritisch an, weil es für dich ja, so völlig ich, klar wäre.
Für mich ist der Moment, wir haben es heute Morgen in unserer großen Fußballsitzung auch mit den Kollegen aus Basel besprochen, die haben auch gesagt, es fühlt sich so nach heute an. Und ich habe auch, für mich ist irgendwie schon klar, es ist jetzt, es war schon länger, hat sich abgezeichnet, dass es irgendwie kein Weg gibt und für mich ist jetzt irgendwie wie der Moment da. Mhm. Deswegen gucke ich so blöd.
Ja, aber ich meine, jetzt haben sie gegen Sion und gegen Lugano verloren und das sind halt schon die beiden stabilsten Mannschaften in dieser Liga im Moment.
Ja, aber eben, du musst ja aber das Bild sehen, wenn du guckst, da sind die Leute unzufrieden, da sind die Leute unzufrieden, da sind die Leute unzufrieden, dann ist ja am Ende egal, wer wirklich der Gegner war, oder?
Ja, klar, und dann kannst du sagen, zweimal also schockierend die Startaufstellung und mit dem Schockieren ist es offensichtlich besser. Ja, du hast den Kindergarten genannt, wo da gespielt hat im Mittelfeld, ja. Ist natürlich dann ist unglücklich oder unglücklich oder doof.
Du siehst einfach, er hat keine Linien im Umgang, gerade mit dem Shaqiri. Er findet den Weg nicht, wie er mit dem Shaqiri umgehen soll. Und das ist halt einfach mit dem Start und Fall alles. Ich meine, der Shaqiri wird ihm gegen Sion nach 60 Minuten ausgewechselt. Basel führt noch 1-0. Bis dann der Sissé die grossartige Idee hat, zweimal ein Foul zu machen innerhalb von ein paar Sekunden und vom Platz gestellt wird. Und du hast dem Shaqiri angemerkt, er geht jetzt nicht wahnsinnig gern raus. Und für das muss man jetzt also nicht eine Gebärdensprache oder Mimikforscher sein. Also dem hat es halt einfach richtig abgelöscht. Und jetzt spielt er gegen Lugano, gegen die stabilste Mannschaft im Moment mit Sion zusammen, ja. Spielt er nicht. Das ist einfach falsch. Natürlich, der Gregory hat dann eingewendet, ja, aber der Loris, hat dann eingewendet, Goals sind alle in der zweiten Halbzeit gefallen. Lugano hat in der ersten Halbzeit schon genug so überlegen gewesen, dass es ja nur eine Frage von der Zeit war, bis die Goal kommen. Nochmal, du musst doch in so einem Spiel, musst du den Shaqiri setzen, und wenn du das nicht machst, dann musst du nicht wundern, wenn du nicht auf wahnsinnige Akzeptanz stossest. A, beim Shaqiri und B, möglicherweise beim Entscheidungsträger namens Degen.
Es ist der Anti-eBay-Ansatz, oder? Die sagen, okay, wir haben da unsere Qualitäten, wir gehen nach vorne. Stefan Lichtstein hat gesagt, mit der ersten Halbzeit war man eigentlich zufrieden, obwohl Lugano gefühlt 80% Ballbesitz hatte. Aber da war er zufrieden, weil man eben defensiv die Stabilität hatte. Und man sieht, also da ist einfach der Ansatz komplett anders. Aber das ist logischerweise auch nicht das, was man in Basel irgendwie sehen will.
Aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen eine Frage vom Vertrauen. Ich meine, der Lichtsteiner weiss auch, dass nicht alle Fans sind im Club von ihm. Und in Bern ist es natürlich so, Seoane ist gesetzt. Da gibt es keine Diskussion.
Ja, aber das kommt vom Speicher.
Natürlich, natürlich.
Oder? Wenn du hast ja den teuersten Angestellte, wahrscheinlich der höchste Lohnbezüger in der Schweiz, gehe ich einmal davon aus. Sie kennen, also ich wüsste nicht, wer viel mehr verdient als der Seoane in der Schweiz. Also ich kann mir es schwer vorstellen, sage es jetzt mal zurückhaltend. Aber das ist ein ganz klares Bekenntnis, ja, von oben ab.
Das meine ich ja.
Oder?
Das Vertrauen.
Ja, ganz genau.
Und man muss sagen, also wenn wir über Shaqiri Lichtsteiner reden, das ist natürlich ein zentrales Problem, Loris, aber es ist ja auch nicht das Einzige, wenn man guckt. Also wenn man die Spieler sieht, Asanso oder Igbe, da ist schon auch eben Potenzial da, damit man mit denen cool Fußball spielen könnte. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass man das gar nicht nutzt oder das Potenzial, was da auf dem Platz liegen würde.
Ja, wenn man will positiv sein oder optimistisch, kann man sagen, ja gut, es gibt jetzt mal, der FCB hat einige neue Spieler, der Trainer gibt dem Trainer die Findungsphase, gibt dem Trainer überhaupt die Zeit. Ja, aber mit diesen ganz neuen Spielern gibt dem Trainer die Zeit, um überhaupt die Mannschaft mal an sich zu gewöhnen. Und eben auch mit dieser Shaqiri-Thematik. Also lernen wir jetzt einfach daraus, solange der Shaqiri im FCB ist, musst du ihn spielen lassen oder verkaufen oder verschenken. Wenn du ihn nicht spielen lässt, ist er ein grumpy Man, der einfach auf der Bank guckt und reinkommt und immer irgendwie, vielleicht auch in der Kabine, eine schlechte Stimmung verbreitet. Und du musst ihn einfach spielen lassen, weil sonst hast du innerhalb des Clubs eh ein Problem?
Nein, du musst. Klar, ich würde ihn sowieso immer spielen lassen. Das ist logisch. Solange ich ihn habe, weil er mir einfach etwas bringt. Das Problem ist, wie kommuniziert der Lichtsteiner mit dem Shaqiri, dass der Shaqiri das akzeptieren kann, nicht immer zu spielen. Auch einmal ausgewechselt zu werden, auch einmal erst eingewechselt zu werden. Und dort bin ich sicher, hapert es.
Ja, aber ganz ehrlich, im System vom Lichtsteiner Moment, in dem 4-3-3, gibt es ja eigentlich die Position für den Shaqiri gar nicht. Ich weiss nicht, warum er das 4-3-3 mit dieser Doppel-8 spielen will. Weil das Spielermaterial ist in meinen Augen anders. Um Ragic auf dem 6 habe ich meine Bedenken. Dort sehe ich, weil ich den Metinho eher sehe. Dafür kannst du den Shaqiri dann nicht auf dem 8 haben, wo er auch nicht hingehört. Ich weiss nicht, was er mit dem auch will.
Das, was du gesagt hast, Loris, ich glaube, den Grumpy Man, Xherdan Shaqiri, wird es schon vertragen in einer Art, wo man sehen kann, der Fußball ist attraktiv. Wo David Degen sieht, der Fußball ist attraktiv. Und oh, im Winter kommt vielleicht für Asansow schon wieder der nächste Club, für Kasim Olaigbe der nächste Club. Wenn die Zuschauer sehen würden, oh, das macht richtig Spaß, so wie es bei Ibe Spaß macht. Es wird dann schon irgendwie einen Weg geben, wenn alle zufrieden sind, dass es auch den Grumpy Xherdan Shaqiri verträgt, der dann vielleicht auch gar nicht mehr Grumpy ist, weil er Teil von dem Ganzen ist in irgendeiner Art.
Du musst ihm eine Rolle geben. Und eben, die hat er nicht.
Eben, das ist die Frage von der Kommunikation zwischen mir, vom Trainer zum Spieler. Und das meine, dann spielst du halt mit einem Doppelsechs, und dann hast du ein 4-2-3-1, und dann hast genau gleich Olaigbe und den Sof auf den Flügel. Genau. Das geht ja ganz problemlos.
Logisch.
Aber eben, das ist nochmal, ich tue mich gerne wiederholen oder ungern, das ist gerade um Kommunikation vom Trainer zum Spieler. Mhm. Ist der Lichtsteiner fähig, um Shaqiri begreiflich zu machen, was seine Rolle ist? Damit er die Rolle hast, die du einforderst für einen Gregory.
Aber eben, ich glaube, was mir einfach irgendwie als relevant erscheint, ist schon, wir reden jetzt unglaublich viel über den Lichtsteiner. Oder was natürlich relevant ist, weil er halt wahrscheinlich vielleicht heute schon gehen muss oder in den nächsten paar Wochen. Aber man muss auch über die Führung. Also meine ich, wie ist der Club aufgestellt, wie erfolgreich kann man sein mit dem FCB, mit dieser Führung, mit den Personen dort oben drinnen, mit den Spielern, die du geholt hast. Und die haben wir ja auch noch nicht gezeigt, alle. Aber auch die brauchen natürlich ihre Phase zum Ankommen, zum wirklich irgendwie, okay, da in das System reinpassen. Für mich ist schon auch meine Frage, aber wenn man jetzt einen Trainer rausnimmt, dann wird einfach alles super. Der FCB wird ein Spitzenteam, wenn du holst irgendwie einen neuen Trainer und dann ist der FCB einfach top, top, top. Glaube ich nicht. Also man muss sich ja schon auch innerhalb vom Club einige Fragen stellen. Wie geht man auch miteinander um? Innerhalb, in der Führungsposition, nicht nur vom Trainer zum Spieler, vom Trainer zum Präsident. Wie wird innerhalb kommuniziert, wie wird nach außen kommuniziert? Da gibt es für mich unglaublich viele Fragen, die weit über den Stefan Lichtsteiner rausgehen.
Völlig berechtigter Einwand. Das Problem ist gleich, was macht der Lichtsteiner aus dieser Situation? Wie kann er damit umgehen? Und er ist natürlich noch so unerfahren, dass es extrem schwierig ist. Natürlich, ich meine, könntest du jetzt den Guardiola holen und der Degen würde nach 7 Matchen sich entscheiden, ja, Guardiola, ja, möglicherweise lange es gleich nicht. Das ist es so. Aber wenn du zu Basel gehst, dann weißt du, auf was dass die einlässt. Und dann musst du halt mit dem bestmöglichen Umgang finden. Und das schafft der Lichtsteiner nicht.
Aber es ist schon so, Loris, was du sagst. Vor allem, wenn man jetzt hört, man hat vor ein paar Wochen schon mal gesagt, sie gucken im Ausland, man hat angeblich einen ausländischen Trainer, man ist ein bisschen näher oder tiefer in Gesprächen, man hat den an der Angel, falls man sich dann von Stefan Lichtsteiner trennt. Es hat dann nicht den Eindruck, dass man im laufenden Betrieb, in der laufenden Saison einen Trainer, der damit nicht vertraut ist, in das Umfeld schmeißt und dann macht es einmal so und dann läuft alles perfekt.
Ja, also was ist das? Ja, das ist der Fußball. Ja, aber es gibt schon auch eine andere...
Was ist das für ein Geschäft?
Der Christian Fasnacht hat
seine Grundsatzfrage.
Ja, der Christian Fasnacht hat in einem Podcast gesagt, es ist ein, was hat er gesagt, Katastrophenbusiness.
Ah, das aber noch. Das
ist
aber ja. Ja, und jetzt? Was soll ich denn mit der Aussage anfangen?
Ja, nein, aber ich meine, dass du schon mit Gespräch führst und dabei willst du eigentlich noch... Also es ist einfach, ja...
Haben die irgendwelche moralischen Vorstellungen, moralische Erwartungen am Fußball?
Nein.
Auf jeden Fall, wenn wir vorhin beim Grumpy Man Xherdan Shaqiri waren, noch ganz schnell zum wahrscheinlich nicht mehr ganz so Grumpy Man Albion Ayeti. Der ist nämlich gewechselt zum siegreichen, zum verlustpunktlosen Leader FC Lugano. Hat sich natürlich eingefügt mit einem Tor direkt im ersten Spiel unter der Woche, letzte Woche. Ich bin eigentlich schwer enttäuscht, dass er jetzt gegen Basel nicht getroffen hat, weil das wäre die logische Konsequenz gewesen, dass er in dem Stadion, wo er vor 4 Tagen noch gefrühstückt hat, seinen Ex-Club abschießt, hat er nicht gemacht. Aber für Albion Ayeti und auch für den FC Lugano und am Ende auch für den FCB, der einen Grumpy Man wahrscheinlich weniger hat, also das ist jetzt ein Transfer, der für alle Sinn macht, weil auch Lugano macht es natürlich nochmal stärker, die ohnehin schon ein wahnsinnig breites Kader und gutes Kader haben, oder Thomas?
Der Donnerstag war ja überragend. Ich meine, der Führer gegen Sion 1-0. Da kommt der Botelli und schiesst zwei Goal. Und ein paar Sekunden später, was passiert? Ajeti schiesst Lugano nach seinem ersten paar Minuten Einsatz zum Einzel gegen Servet in der Nachspielzeit. Passt, das ist eine absolut überragende Geschichte. Und sie hätte natürlich wirklich noch getoppt werden, wenn er noch gestern sein Goal geschossen hätte.
Vor der Mutter haben sie Kurve.
Mal schauen, wie er gejubelt hätte dort.
Also mit Renato Steffen im Arm.
Möglicherweise ein bisschen schlauer, als der Jim Miniani das gemacht hat gestern beim 1-1. Du spürst jetzt einfach aus diesen Äußerungen vom Mattia Grotti-Torti, vom Renato Steffen, wie die den Spieler wollen. Also, dass sie überzeugt sind, der bringt uns etwas, der hilft uns. Und das ist das, was der Ajeti ganz bestimmt in Basel nicht mehr gespürt hat, dass er gebraucht wird.
Und ich würde eigentlich im Laufe der Zeit gern nochmal in diesem Podcast über Jonas Omlin sprechen, aber es scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Der hat es immer in der Halbzeit probiert, Loris gestern, ist dann aber wieder verletzt ausgewechselt worden. Es ist ein Drama und man hat es irgendwie bei Jonas Omlin kommen sehen. Man hat gesagt, okay, der war jetzt so oft verletzt, ist es nicht ein Risiko? Alle haben gesagt, na, Torwart, der wird aufgebaut, dann ist es vernünftig, das funktioniert. Und jetzt steht man da und hat eigentlich genau das bekommen, was man befürchtet hat, nämlich einen Jonas Omlin, der meistens auf der Physioliege liegt und nicht auf dem Platz steht.
Ja, ich meine, er macht es ja nicht absichtlich. Ich glaube,
also das nicht, ne?
Ja, Tommy wird da kritisch. Es tut mir auch wirklich leid. Es sei anscheinend der Muskelbündler ist gewesen, der irgendwie zu wenig lang auskuriert worden ist. Und jetzt hat er schon wieder gezwickt. Ja, es ist schon sehr bitter. Es geht dann auch irgendwie die Frage rein, müsstest du ihn holen? Also das hat dann offensichtlich nicht der Stefan Lichtsteiner entschieden. Das ist eine andere Position gewesen.
Und man hätte ja eigentlich auch gerne noch einen anderen gehabt.
Ja,
mit Jan Sommer.
Ja, aber man muss realistisch sein. Ja, wir sind immer noch der FC Basel, nicht irgendwie Club Brügge, oder? Genau, aber man kann ja seine Verletzungshistorie anschauen. Er hat 25, 26 ist er irgendwie für 36 Tage ausgefallen, 25 für 86 Tage, 23, 24 für 216 Tage und 22, 23 für 49 Tage, 2021 110 Tage. Also, wenn man das irgendwie schnell zusammenrechnet, in dieser Dekade, ist der wahrscheinlich weit über ein Jahr ausgefallen. Also nur schon wirklich Tage.
Und du hast es auch anders gesehen. 23, 24 macht er 7 Spiel, 24, 25 macht er 12 Spiel und 25, 26 macht er genau 0.
Ja, weil er auch auf der Bank hückelt.
Er hockt dann auf der Bank, er wird nicht gebraucht, er wird noch ausgelehnt auf Leverkusen von Gladbach, wird nicht gebraucht. Und das ist doch einfach, also ganz ehrlich gesagt, wenn ich das so anschaue, was jetzt du auch vorgelesen hast, Loris, dann lasse ich die Hände von dem.
Ja, und eben, es ist ja nicht, es ist vielleicht Identifikationsfigur, okay, kann man so benehmen.
Identifikationsgoalies wissen wir seit dem FC Luzern, die gibt es auch, Thomas.
Aber eben, es ist jetzt wenn man von Luzern redet, er ist ja nicht ein Luzerner, er hat dort aufgewachsen und die erste Profi-Erfahrung gesammelt. Ja, und musst du dich wirklich fragen, gibt es keine andere Lösungen, die vielleicht auch auf der Goalie-Position kannst du irgendwie auch vielleicht eine Wertsteigerung generieren? Wenn sie schon immer auf das gehen wollen, check ich es nicht. Warum du dort? Sie haben immer noch Tim Speicher an FC Thun verkauft. Und warum alles in dieser Welt verkaufst du? Gib doch dem wenigstens mal ein bisschen eine Chance. Du hast Mirko Salvi als zweiter Goalie, das ist super. Den kannst du immer bringen, wenn wirklich ein junger Goalie versagt. Wenn du wirklich sagst, jetzt musst du ihn wieder zurückholen, ein bisschen wieder die U21 bringen oder einfach mal ein bisschen wegnehmen aus dem Rampenlicht. Mirko Salvi zeigt es ja offenbar.
Mal mit Klammern um das Tor, was er jetzt gegen Lugano verschuldet. Aber ja, das ist eine Klammer.
So Sachen passieren jedem auf dem Niveau.
Da musst du jetzt erst mal einen machen, finde ich.
Ja,
ich finde immer, sie hat so gesagt, Salvi, ja klar, Salvi, aber von dort haben schon ein paar nebengeschossen.
Nein, ich bin absolut neben Salvi. Das mag jetzt kein Jahr und Sommer sein, von der Ausstrahlung her oder was, aber er ist ein absolut seriöser, verlässlicher Goalie und hat das jetzt in all den Jahren, wenn er gespielt hat, hat er das bewiesen. Jetzt hat er da Pech gehabt mit seinem Entscheid, den Böhler dort hinzuspielen gegen Lugano. Aber es hätte gar keine so eine Not bestanden und dann hast du so einen Team Speicher und CZ ist auf der, dann hast du ein gutes Duo. ich gebe jetzt einen grossen Vergleich, das ist jetzt wie Bayern München mit dem Neuer und dem Urbig. Oder? Da kann der Eltern die Jüngeren lernen, anlernen in aller Ruhe. Und das Halbi ist ja kennen, wo irgendwie als Egoman aufgefallen ist. Der nimmt ja die Rollen als Nummer zwei.
Aber wäre der Perfekte, um genau jemanden herzuführen an die Rolle. Aber jetzt haben sie halt ein paar hunderttausend Lohnkosten mehr.
Wenn wir bei Stefan Lichtsteiner sind, wo vielleicht heute noch was passieren kann. Ich weiß nicht genau, wie realistisch das ist bei Servet.
Ich sehnsüchtig drauf.
Ja. Also ich kann nur sagen, den ersten Transfer haben wir bei GC schon verpasst, mit John Hilton einen neuen Außenverteidiger verpflichtet, Thomas. Jetzt siehst du, wie sich das lohnt, dass wir hier ganz langsam um alle Themen herumtanzen und warten.
Wir können ja nochmal über Katze reden oder so.
Und warten. Aber lass uns doch kurz über Servet und dann am besten auch direkt über Lausanne-Sport reden, weil da gibt's auch zwei Trainer. Ich weiß nicht, wie akut, wie drängend das ist, aber wenn ich auf die Tabelle gucke, dann steht Servet da ganz hinten auf Platz 12, Lausanne-Spor auf Platz 10 und Jocelyn Gourvenec und Luca Elsner sicher zwei Trainer, die auch irgendwie jetzt eine Leistungssteigerung brauchen, wenn es in die nächsten Wochen geht, oder Gregory?
Ja. Ja.
Er stellt Fragen immer so, dass er sich gar keine Antworten braucht.
Du müsstest wieder Marcel Kohler reagieren. Was ist jetzt, wo ist jetzt da genau die Frage?
Also aber oder, wenn oder so, hinten ist, dann ist es immer eine Frage. Das ist der Trick.
Nein,
aber das ist blöd, dass man Ja oder Nein sagen kann.
Ja, ich habe am Wochenende gesehen gegen St. Gallen. Es ist schon halt sehr, sehr wenig und nachher macht sie zwei Fehler. Und
du auch, Thomas, du, wenn du siehst, die, also Jonas Burg gibt inzwischen die allein verantwortlich die Interviews nach den Spielen.
Marco Burg, oder?
Ach Gott, sei Gott. Ist Jonas Burg?
Jonas Umlin vielleicht von vorhin.
Jonas Burg, ja, das hast du halt nicht.
Also ich würde jetzt keinen kennen, aber kannst du nochmal.
Jonas Burg ist übrigens Schwinger.
Ah. Ist das ein Schwinger?
Schimbar.
Marco Burg, der die Interviews, der hat den Posten von Joel Mahl übernommen, er gibt jetzt im Alleingang sämtliche Interviews, aber der war auch, also es ist so eine Enttäuschung, so eine Frustration, man hat irgendwie das Gefühl, dass der ganze Vibe rund um Servet ist einfach so eine große Negativität, weil man logischerweise irgendwann ist mit Erwartungen gestartet, jetzt steht man da am letzten Platz und es wirkt irgendwie überhaupt nicht mehr positiv in irgendeine Richtung.
Nein, überhaupt gar nicht. Und wenn natürlich dann der Buch immer kommt, das ist das Gleiche wie der Malsröhner oder der Chronik beim FC Sion, das sind halt die, die Deutsch können. Also da müssen sie ihren Kopf anheben. Das ist sein Problem. Wahrscheinlich müsste er sagen, er rede nur noch Französisch. Eigentlich müsste er nicht mehr gehen.
Und man merkt ihm auch an, er hat absolut keinen Bock mehr. Also vor allem nach so einer Leistung wie gegen St. Gallen.
Gut, er hat natürlich auch noch massiv dazu beigetragen, keinen Bock zu haben mit seinem Fehler beim 2-0, wo er also doch relativ schlecht aussieht gegen den, was jetzt schnell ist?
Scherer.
Gegen den Scherer, genau, der Scherer ist das gewesen. Ja, das ist schon, Servet ist halt schon verrückt. Das ist auch ein ganz grosser Club wie GC und die haben einfach auch keinen Plan. Einfach keinen Plan. Und die holen einen Sportchef aus Frankreich, der von Tuten und Blasen vom Schweizer Fußball keine Ahnung hat. Das sind so Grundsatzentscheide, die ich nicht begreife. Zuerst holst du einen Trainer aus Frankreich, der von der Schweiz nichts weiss. Und dann holst du noch einen Sportdirektor aus Frankreich, der von der Schweiz nichts weiss. Das sind so fatale Fehler. Und die Bilanz zum Gourvenec ist auch relativ bescheiden. Habe ich heute Morgen in der Tribüne gelesen.
Nein, ja, gestern. Das war schon fatal. Das ist eine fatale Bilanz.
Ich habe so meine 10 Siege, 37 Match zum Teil auch nur, weil sie noch in der Relegationsrunde gespielt haben dürfen spielen und dort noch ein bisschen einfachere Gegner hatten. Nein, das ist schon sehr, sehr fatal. Jetzt fällt noch der Gonja möglicherweise aus, weil ihm der Ziege auf den Fuss gefallen ist. Ja, es hilft nicht. Also es ist, und die Transferstrategie, ja, was da bis jetzt gekommen ist, hat jetzt auch noch keinen Gewinn gebracht und verkaufst zwar zwei für viele Millionen Franken, den Serdanovic und den Kadil, aber das ist schon, also Servet ist es, also wenn wir jetzt näher an dem Club dran wären, würden wir wahrscheinlich über Servet genau so reden, wie wir über den FCZ oder GC reden.
Wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer. Also, ich meine, sie haben das ist deutlich das teurere Kader. Also, deutlich höhere Ambitionen und deutlich schlecht. Also, was ich meine, sind ja halt letzte. Also, ja, natürlich, wenn wir über die Tabellen reden, im jetzigen Zeitpunkt von der Saison. Aber, ich meine, wie die sich zeigen. Also bei den Zürcher Vereinen kannst du wenigstens noch von irgendwie Kampf und irgendwie Einsatz willen. Und, aber bei Servet ist ja schon also so... Also das,
bescheidene Ansprüche.
Ja, aber die bescheidenen Ansprüche äußern sich halt eben in Marktwert etc. Und wenn Servet das Team schaust an und denkst, ja gut, also da musst du doch irgendwo einmal einen Punkt oder einen Sieg holen. Aber es schafft es nicht. Und zur Ehrenrettung vom Gurven jetzt... Die Abstiegsrunde ist ausgenommen. Also die 10 Siege, 37 Spiele sind außerhalb der Abstiegsrunde berechnet worden. Aber ja, es ist neben 20 der Kutesa zurückholen.
Dreijahresvertrag, 600.000 Franken sind geboten. Wenn wir schon bei Kritik sind am Sportchef bei Servet Thomas, dann muss man auch sagen, wenn die Zahlen so transparent kommuniziert werden, das darf man, also es kommt nicht allzu oft vor. Dass er nach dem Spiel gestern gesagt hat, man hätte ein erstes Angebot geben für einen 5-Jahres-Vertrag für 1 Million, wäre dann runtergegangen auf 3 Jahre mit 600.000.
Das ist ja Wahnsinn.
Immerhin in der, aber man sieht auch nicht, wie Gerek Kutesa jetzt dem grundlegenden Problem irgendwie helfen sollte, dass mit dem einen Spieler, der wieder zurückkehren würde, alles plötzlich besser läuft.
Nein, aber da sind wir wieder beim Vergleich mit den Zürcher Clubs. Mit dem Morandi wird es auch nicht besser.
Vielleicht holt es ihn ja als Trainer. Wer weiß.
In der Kutesa.
Ja. Spielertrainer, mal eine neue Version.
Wahrscheinlich. Nein, es ist ein Trauerspiel, muss ich. Ist wirklich schade.
St. Gallen gewinnt wieder mal, verliert dafür vermutlich für längere Zeit Lukas Görtler. Das sah überhaupt nicht gut aus, so ganz fies auf dem Boden gelegen. Und dann fällt auch da der Gegenspieler auf seinen Körper, die Schulter. Der wird vermutlich länger ausfallen.
Also er hat nicht gut ausgesehen. Und wenn dann der Görtler brüllend vom Platz geht, dann kannst du ausrechnen, dass es etwas Gravierendes ist mit dieser Schulter. Das ist sicher ein schwerer Ausfall, weil man muss jetzt gleich sagen, St. Gallen hat jetzt gut reagiert auf zwei schwere Niederlagen in der Meisterschaft, bittere Niederlagen, gerade die gegen GC, wo nachher wirklich nochmal miserable Leistung. Ja, jetzt haben sie souverän reagiert, 2-0 gewonnen, völlig korrekt gewonnen, und nachher zahlst du das mit dieser Verletzung von deinem wichtigsten Spieler. Ist später.
Ja, vor allem hast du gerade die Schonhaltung.
Genau.
Und das ist...
Ja, das hat der andere geht in so einem 10-Zeitlupe-Tempo auf den Dulin. Es ist, ja.
Es ist noch früh in der Saison, es ist noch recht wenig Fußball gespielt. Auch Diego Besio hat jetzt noch nicht allzu viel gezeigt, aber in den Anlagen, in den Aktionen, auch in dem Tor gestern, es sind so ein bisschen Alessandro Vogt-Vibes. Also einfach den Körper, er weiß auch da, wie man den reinstellt, wie er das macht.
Nevio Scherer.
Du meinst Scherer, oder?
Das habe ich eben gerade geschaut, dass ich vorher einen falschen Namen gesagt habe.
Aber das ist doch typisch.
Das ist mein Vorurlaubsflow.
Yeah. Das ist doch genau typisch. Es kommt einfach wieder etwas nach. Und es kommt nochmal einer,
Nevio Scherer, einfach, dass ich gesagt habe, Nevio Scherer, nein, nicht Diego Besio. Aber auch der kommt, die kommen beide nach, aber er schießt das Tor. Und so. Das hat so ein bisschen, was ist Sturm, was Körperablauf, was so die Bewegung abgeht, auch die Durchsetzungsvermögen, das sieht auch wieder gut aus, als würde einer nachkommen.
Ja, es hat ja schon der U17 WM relativ gut ausgesehen. Dort haben wir schon gedacht, schon ein relativ guter Spieler. Eben auch, da reden wir wieder von den Anlagen, was er wo und vor allem Positionsspiel, wenn er halt den Marco Burch dann in dem Zweikampf stehen lässt. Also das ist umgekehrt, das Altersverhältnis. Natürlich eben, ist Burch hat das den Ball falsch eingesetzt, wie er nachher sagt. Aber er spielt sehr gut und er braucht sehr wenig Zeit auch, in einem Spiel anzukommen. Das finde ich bei jungen Spielern immer faszinierend, wenn sie das schaffen, um wirklich eingewechselt zu werden und wirklich gerade Teil von dem Spiel zu sein. Und das hat er jetzt immer wieder geschafft, immer wieder, als er eingewechselt worden ist. Jetzt hat er, glaube ich, eine Woche lang 4 Minuten gebraucht bis zu seinem Goal. Er ist hellwach und weiss auch, wo es ihn braucht vom Feld.
Aber St. Gallen hat eben den Vorteil, die auch jetzt 4 Matches hintereinander verloren haben, weil es wirklich die 2 Niederlagen gegen Nordseeland in dieser Conference League Quali, die hätten schon ziemlich auf Moral geschlagen. Aber grundsätzlich ist das einfach ein stabiler Verein mit einem unbestrittenen Trainer und einer stabilen Mannschaft. Also das ist auch viel einfacher, dort reinzugehen. Eben, wenn es vorher bei GC oder im FCZ thematisiert, wie schwierig das ist für Junge, wenn du keine Achse hast.
Stabil, das darf man auch über Sion sagen. Die gewinnen trotz Unterzahl. Und was vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, sogar für Sion, wir haben über Winsley Botelli gesprochen letzte Woche, der ist nicht irgendwo in eine andere Liga gewechselt, ist noch immer da, wird jetzt da bleiben. Das ist sicher wichtig, einerseits für die Liga, andererseits aber auch für Sion.
Absolut. Ich meine, es ist auch schön für sie, wieder mal so einen Spieler zu haben, wo so zu sprechen ist. Und für einmal auch ein Schweizer Spieler, der das versprechen ist. Ich glaube, da hat es nicht so viel gegeben. Thomas nickt für einmal, wenn ich etwas sage.
Ja, immer wenn er einverstanden ist, dann nickt er und sagt nichts, aber wenn er nicht einverstanden ist, dann redet er.
Darum rede ich heute nicht so viel, oder?
Aber eben, was ich ein speziell gefunden habe, eben, Tribüne Schönef schreibt ja dann auch im Cotesa, nennen wir jetzt Poker, wenn der Cotesa Poker sagt, Sio auch, also Sio sich auch interessiert am Cotesa. Ich fände es noch spannend, wenn sie jetzt plötzlich sie oder Cotesa noch holt.
Ist aber auch die Frage, ob man das vielleicht ein bisschen gemacht hat, falls Botelli noch wechselt, dass man mal schon mal angefragt hatte in den letzten Wochen, was ich mir gut vorstellen kann.
Absolut, aber ich weiß nicht genau, wo sie jetzt den noch, ist ja nicht ganz billig, was sie denn noch brauchen. Also wenn sie noch holen, natürlich haben sie extrem, da sind sie noch mal einiges besser aufgestellt. Aber ja, es ist schon faszinierend, was Didier Tolo auch schafft, um dort oben zu arbeiten.
Und ich habe das Gefühl, Thomas, wir machen wieder so ein bisschen den Fehler. Also wir reden relativ wenig über Sio, aber die sind eigentlich mit Lugano, logischerweise eBay durch die Power, aber eigentlich so das verlässlichste, das konstanteste Team und inzwischen also der Fußball extrem, extrem ansehnlich. Also jetzt nicht erst in diesen Wochen, sondern auch letzte Saison schon, aber sie gehen trotzdem immer noch so ein bisschen unter dafür, dass sie da auf Platz 3 stehen.
Ja, und sie sind moralisch gefestigt gleich. Ich meine, sie sind im Rückstand in Basel und Gynet. Sie sind... gegen Vaduz, nein, nicht gegen Vaduz, gegen Thun, klar, mich schon anstecken von euch.
von mir.
gegen Thun in einer schwierigen Situation nach dem Platzverweis vom Silla, wo ich sagen muss, ja, ist jetzt nicht die intelligenteste, schlauste Aktion gewesen von dieser Runde. Ja, und sie beissen bis zum Schluss. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ganz spät ein Goal schiessen. Ja, die Mannschaft, die hat etwas, und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, was es ausmacht, was die Wirkung ist, wenn du Ruhe hast im Verein. Ganz einfach, wenn du auch Konstanz hast im Verein. Und das ist einfach mit dem, Christian Gans hat einfach, ich sage es jetzt extra so, den Narren gefressen an dem Tolo. Er ist einfach zutiefst überzeugt von dem Trainer. Und das wirkt sich aus. Und das siehst du jetzt halt einfach, dass die Mannschaft man kann sich jetzt erlauben, einmal den Schuhreif rauszuladen oder so. Passiert nicht viel. Der Botelli war gestern ja nicht gut gewesen. Es sind halt dann andere da. Also, das ist ein ganz ein ernsthafter Anwärter auf den Meistertitel.
Ich finde, Sion-Spiel, wir reden jetzt immer über Botelli, wir reden immer über die Offensiven. Aber ich glaube, Sion-Spiel, oder ein wichtiger Teil vom Sion-Spiel findet im defensiven Mittelfeld statt. Für mich ist das eins von der besten in der Liga mit dem Ali Kabakalman und dem Balthasar Costa. Ich finde, das ist, das gibt dieser Mannschaft eine Stabilität, wo den halt offensiv nicht eine Freiraum gibt, so zu brillieren.
Wobei sie kommen gleich immer noch zu viel Goal über im Vergleich zu der letzten Saison. Mhm. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Hai Riesi fehlt.
Genau.
Das wollte ich gerade in Siri sagen.
ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Hai Dari sage mit dem Hai Riesi. Das ist sicher ein Grund. Also, das ist ein super Spieler. Das ist ja so. Also das ist einfach eine gute Mannschaft.
Wir werden alle Transfers, die heute noch passieren, die morgen noch passieren, spätestens am nächsten Montag nachliefern. dann macht Marcel das hier, dann kann er die ganzen Namen aufwischen, die noch passieren sollten. Damit ich nicht noch mehr Namen verwechsel, verabschiede ich mich mal für ein paar Wochen in den Urlaub. Aber wenn es noch Anmerkungen gibt, wenn es Kritik gibt, wenn es Vorschläge gibt, wenn es Musikempfehlungen gibt, dann schreibt mir doch eine Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch, auf Instagram unter dritte.halbzeit.podcast oder in die Kommentare bei Spotify. Und wir verabschieden uns heute mit einem Lied von der Band Smokey Brides, das den Titel trägt Desiree. Und das aus dem traurigen Grund, dass Desiree Blanco am Sonntag, gestern, beim Spiel zwischen Basel und Lugano, ihr letztes Spiel in der Karriere als Schiedsrichterin gepfiffen hat. Das wusste ich nicht. Wusste das jemand von euch, dass sie seit 4 Jahren einen Herzschrittmacher trägt aufgrund von gesundheitlichen Problemen? Sie ist jetzt bei einer Untersuchung, sind wieder Unregelmäßigkeiten aufgetreten. Darum hat sie gesagt, sie beendet jetzt ihre Karriere. Sie hat 68 Spiele bei den Männern gepfiffen, ehemalige Nationalspielerin. Und wir verabschieden uns darum mit dem Song Desiree aus der heutigen Folge. Danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und bis nächsten Montag.